Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Heute haben wir Ulrike Schultheiß zu Gast bei uns und sprechen im Podcast über das spannende Thema psychosomatische Medizin. Frau Schultheiß, Sie sind Chefärztin der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotraumatologie an der LVR-Klinik in Köln. Schön, dass Sie heute da sind.
Ja, und vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht möchten Sie sich selber noch mal unseren Zuhörenden kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Ja, Ulrike Schultheiß ist mein Name. Ich bin Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und ich sage immer, in meinem ersten Leben habe ich aber einen Facharzt für innere Medizin gemacht und bin dann von da aus eben in die psychosomatische Medizin gewechselt. Seit 2019 bin ich jetzt hier in Köln und habe da eben begonnen, die Abteilung für psychosomatische Medizin an der LVR-Klinik in Köln aufzubauen.
Vielen Dank. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darüber geredet, dass es diesen Begriff oder diesen Ausdruck, das könnte jetzt vielleicht psychosomatisch sein oder ist das vielleicht psychosomatisch bedingt, den hört man so oft. Das ist irgendwie so in der Umgangssprache, im Bekanntenkreis oder man liest es irgendwo. Also das ist irgendwie so omnipräsent. Und wir möchten jetzt heute das mal so ein bisschen erklären, beleuchten, was heißt das denn eigentlich wirklich und was gibt es da auch für Abgrenzungen? Und deshalb möchte ich erstmal mit der ersten Frage starten. Was bedeutet denn, etwas ist psychosomatisch?
Ich glaube, wenn Menschen diese Frage stellen, dann meinen sie in erster Linie so dieses klassische, ich habe ein körperliches Leiden, ich habe ein körperliches Symptom und es findet niemand so richtig eine Erklärung. Und dann kommt so diese Frage, ist das psychosomatisch, also so bedingt? Vielleicht durch die Psyche spielt die dabei doch eine größere Rolle. Wir in der psychosomatischen Medizin würden das eher noch ein bisschen weiter fassen, dass es also eben tatsächlich so um dieses Wechselspiel, um diesen Zusammenhang geht zwischen Körper, Psyche und aber eben auch dem sozialen Umfeld. Und es kann halt sein, dass jemand ein körperliches Symptom hat und sich damit vorstellt und es gibt vielleicht tatsächlich gar keine Ursache dafür, dann ist das so das ganz klassisch psychosomatische. Oder aber es hat jemand vielleicht tatsächlich auch eine Erkrankung, vielleicht auch eine chronische Erkrankung körperlicher Art, die macht aber natürlich was mit der Psyche. Und beides macht natürlich auch was mit dem sozialen Umfeld und umgekehrt. Und deswegen ist es eben so, der psychosomatische Blickwinkel auf die Dinge nimmt eben immer diese drei Perspektiven in den Blick.
Okay, also das heißt, man kann sich das im Prinzip vorstellen, dass es diese drei Komponenten gibt, soziale Faktoren, psychische Faktoren, körperliche Faktoren, die sich auch dann alle gegenseitig bedingen.
Ja, genau, so verstehen wir das.
Okay, wie grenzt sich denn jetzt die psychosomatische Medizin als Fachgebiet von der Psychiatrie ab?
Also die beiden Fachgebiete sind sicherlich sehr eng miteinander verwandt, aber ich würde es mal so sehen, dass die in der Psychiatrie ist eher so aus einem sehr biologischen und genetischen Aspekt die psychischen Erkrankungen tatsächlich behandelt, während wir in der psychosomatischen Medizin eben diese körperliche Komponente aus beiden Richtungen, wie eben schon gesagt, eben sehr viel mehr mit reinnehmen und unser Behandlungsschwerpunkt und erster Ansatz eigentlich immer die Psychotherapie ist, während eben in der Psychiatrie schon natürlich auch die Psychotherapie eine Rolle spielt, aber schon im Zweifelsfall die medikamentöse Behandlung noch mal mehr im Fokus steht als bei uns.
Welche typischen, in Anführungsstrichen, körperlichen Beschwerden können denn psychosomatische Ursachen haben? Kann man das vielleicht irgendwie so, ja, eingrenzen?
Also eingrenzen kann man es auf gar keinen Fall. Es gibt eigentlich kein körperliches Symptom, welches nicht durchaus auch psychische Ursache haben kann.
Okay.
Die großen Klassiker sind natürlich alle Formen von Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Beschwerden, aber auch so aus den neurologischen Symptomen, die Gangstörungen oder Sprachstörungen oder Bewegungsstörungen insgesamt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr buntes Bild und ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, es gibt nichts, was nicht auch tatsächlich rein psychisch bedingt sein könnte.
Okay, wenn ich da so drüber nachdenke, fällt mir auf, dass es das wahrscheinlich aber dann auch extrem schwierig macht, auch auf dem Weg, sage ich jetzt mal, zu einer Diagnose, weil das kann ja dann so vielschichtig sein oder vielleicht auch diese Brücke dann zu schlagen, jemand hat vielleicht ein ganz spezielles körperliches Symptom und das dann mit der Psyche zu verbinden, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, sage ich jetzt mal so salopp.
Das stimmt, ja. Es gilt auch so ein bisschen so der Grundsatz, dass es im Durchschnitt 7 Jahre dauert, bis jemand dann tatsächlich in der psychosomatischen Medizin landet.
Das ist lang.
Genau, das sind schon wirklich lange Zeiten. Das hängt auch von unterschiedlichen Dingen ab. Natürlich ist erst einmal die feste Überzeugung, wenn eine Betroffene, ein Betroffener ein körperliches Symptom hat und das ja auch ganz deutlich körperlich spürt und wahrnimmt, ist es ja erstmal sehr schwer vorstellbar, dass das jetzt wirklich irgendwie rein psychisch bedingt sein soll. Und dann geht häufig eben eine lange Odyssee los von Arzt zu Arzt und dann versucht man doch nochmal einen besonderen Spezialisten zu finden oder auch einfach noch eine zweite Meinung. Manchmal ist es dann auch so, dass auf diesem Weg dahin dann oft sogenannte Bagatellbefunde, die vielleicht eigentlich gar nicht so relevant sind, aber dann plötzlich eine Bedeutung bekommen, weil man dann was gefunden hat. Also der Weg ist oft sehr, sehr lang und auch sehr frustrierend für die Menschen und sehr schwierig, bis sie dann eben tatsächlich irgendwann in der psychosomatischen Medizin landen. Und dann ist es natürlich auch immer noch schwer, sich tatsächlich darauf einzulassen, dass da jetzt so eine wesentliche psychische Komponente dabei sein soll.
Also für die Betroffenen auch selber und auch vielleicht im Sinne, werden wir jetzt auch später nochmal drauf gekommen, aber ich greife jetzt ein bisschen vor, weil das sicherlich ja auch was auch mit dem Stigma zu tun hat.
Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine wichtige Rolle dabei spielt, dass man so sich selber vielleicht gar nicht sehen möchte, dass es da Belastungsfaktoren gibt oder die Psyche da jetzt auf diese Art und Weise sich bemerkbar macht. Aber es sind auch andere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, dass es eben erstens eine große Angst gibt, es wird was übersehen. Ich habe ja dieses körperliche Symptom und wenn wir es jetzt nur auf die Psyche schieben, nachher entwickelt sich da irgendwas, was dann noch viel gefährlicher wird oder was ich dann gar nicht mehr loswerde, wenn jetzt niemand mehr sich um die körperliche Komponente kümmert. Und manchmal ist es auch so, dass die Vorstellung, naja, dann nehme ich eine Tablette dafür oder vielleicht kann man es operieren und dann ist es weg. Natürlich auch sehr viel leichter ist als die Sorge, oh, jetzt muss ich mich da irgendwie psychisch mit auseinandersetzen, was da los ist.
Ja.
Das sind so drei Faktoren, glaube ich, die eine wichtige Rolle spielen.
Das stimmt. Das ist, also fällt mir auch gerade auf, wie komplex das eigentlich ist. Können Sie was dazu sagen, warum der Körper denn manchmal so stark auf eine emotionale oder psychische Belastung reagiert?
Ich würde es gar nicht so formulieren, dass er auf die Belastung oder die Krise reagiert, sondern er reagiert mit. Es ist eben eine sehr enge Verknüpfung zwischen der Psyche, zwischen dem, was in uns so los ist, insbesondere natürlich unseren Gefühlen, insbesondere dem, was eben Stress macht, und unseren ganz normalen biologisch-physiologischen Systemen. Und da passieren einfach Dinge, die dann ganz biologisch mitlaufen. Wenn ich Stress habe, werden bestimmte Stresshormone ausgeschüttet, die dann eben an den verschiedenen Organen was machen. Und also das heißt, diese sehr enge Verknüpfung, die wir oft irgendwo im Leben geht die verloren und wir haben so den Eindruck, es ist das eine und es ist das andere, die wird an dieser Stelle einfach nochmal wieder sehr, sehr deutlich. Und dann ist es eben auch so, dass, da müssen wir so ein bisschen in die Entwicklungspsychologie gucken, dass ja gerade, wenn wir über unsere Gefühle sprechen, die sind ja vom ersten Tag an, wenn wir auf die Welt kommen, da. Aber weil wir keine Sprache haben, können wir die so auch gar nicht ausdrücken. Aber was immer da ist, ist das zugehörige Körpergefühl. Im Körper spüren wir die Gefühle von Anfang an. Und mit der Entwicklung der Sprache können wir sie dann zunehmend ausdrücken. Und in einer normalen Entwicklung, wenn ich Sie jetzt fragen würde, woher wissen Sie denn, dass sie sich ärgern, dann würden sie mir im Zweifelsfall irgendeine Stelle im Körper zeigen und sagen, da spüre ich das. Mhm. Aber im Alltag merken wir das gar nicht mehr. Das ist so selbstverständlich geworden, dass wir dann einfach wissen, ich ärgere mich oder ich freue mich oder ich bin traurig und das Körpergefühl gar nicht mehr so wahrnehmen. Und wenn wir im Laufe des Lebens in irgendwelche Krisen kommen, dann ist das manchmal so, dass wir so in, ja, schon so fast frühere Entwicklungszustände wieder zurückfallen und dieses Körpergefühl dazu viel mehr wahrnehmen. Und wenn es dann auch noch so ist, dass uns dieses Gefühl gerade schwer fällt und wir vielleicht keinen guten Umgang mit Ärger gelernt haben oder wir Angst haben, diese Traurigkeit ist so groß, wenn ich die zulasse, dann kriege ich gar nichts mehr geregelt in meinem Leben, dann versuchen wir das Gefühl nicht wahrzunehmen und irgendwann macht es sich dann vielleicht über den Körper bemerkbar. Wieder wie zu alten Zeiten sozusagen, wo uns auch schon die Sprache für das Gefühl gefehlt hat.
Ja, okay. Würden Sie sagen, dass es Menschen gibt, die eher zu psychosomatischen Erkrankungen neigen aufgrund bestimmter Einflüsse, Umstände, Faktoren? Gibt es wirklich konkrete Ursachen und Auslöser, die man benennen kann?
Also ich würde nicht sagen, es gibt generell Menschen, die eher dazu neigen als andere. Ich glaube, je besser wir von klein auf gelernt haben, Gefühle auszudrücken und auch mit Belastungen umzugehen und diese Dinge gut auszubalancieren und auszuhalten, umso weniger werden wir es brauchen, dass der Körper es ausdrückt sozusagen. Mhm. Aber es kann jeden treffen, es kann jedem passieren und eigentlich wissen wir das selber auch. Ich glaube, fast jeder kann, wenn eine stressige Situation kommt, einen Körperbereich nennen, wo das am ehesten die einen bekommen, Rückenschmerzen, die anderen vielleicht Magenschmerzen, die dritten Kopfschmerzen, also wo das immer noch sehr klar ist, wenn das so Alltagsbelastungen sind sozusagen. Mhm. Und das heißt, dass eben in größeren Krisen oder in größeren Schwellensituationen im Leben jeder in so eine Situation kommen kann, wo diese Dinge wieder sehr viel deutlicher werden. Und die einen merken es schneller und wissen, ah, okay, jetzt muss ich darauf reagieren. Und die anderen brauchen länger.
Hm. Es ist ja wahrscheinlich auch da, wie bei so vielen psychischen Erkrankungen, so je früher ich da in Behandlung komme, desto besser ist wahrscheinlich auch die Prognose, sage ich mal, wieder zu gesunden.
Ja, insgesamt ist das auf jeden Fall so. Es gibt sicherlich Unterschiede. Es ist zum Beispiel so bei den beim Thema Schmerzen ist es ja so, dass wir ja eben auch ein sogenanntes Schmerzgedächtnis haben. Und je länger die Schmerzen bestehen und sich also damit eben auch in diesem Schmerzgedächtnis breit machen können, umso schwieriger ist es dann auch, sie wieder loszuwerden. Und ja, also je früher wir einsteigen und je früher wir eben unterstützen können in einer anderen Verarbeitungsweise, umso besser ist die Prognose. Ja.
Wie erkennt man denn jetzt den Unterschied zwischen einer wirklich rein körperlichen oder einer psychosomatischen Erkrankung? Wir haben ja gerade schon gehört, dass das äußerst schwierig sein kann.
Ja, also da sprechen wir ja am ehesten eben über das, wir nennen es Somatoformbestörungen, also da, wo eben, das ist ja eine bestimmte Diagnosegruppe, die wir sehr häufig behandeln in der psychosomatischen Medizin. Es gibt also ein Körpersymptom, für das es gar keine oder aber keine ausreichende körperliche Erklärung gibt.
Okay.
Und wichtig ist erstmal, dass natürlich tatsächlich wirklich alles Körperliche muss ausgeschlossen sein, denn das können wir natürlich erstens dann auch nicht, macht keinen Sinn, das dann eben in einer Psychotherapie noch eben diese Diagnostik noch wieder weiterzuführen und letzten Endes muss das sicher sein, dass wir wollen natürlich auf der einen Seite wollen wir nichts übersehen und nicht, dass doch irgendwo irgendwas eben weiterarbeitet. Und auf der anderen Seite ist es schwierig, dann mit den Menschen auch entsprechend daran zu arbeiten, wenn die sich nicht hundertprozentig sicher sind, dass alles untersucht ist und wirklich mit allen möglichen Methoden ausgeschlossen ist, dass es nicht doch eine körperliche Ursache gibt. Mhm. Und dann schauen wir in unseren Gesprächen, in unseren diagnostischen Gesprächen, zum einen, ob sich für uns denn tatsächlich eben auch auslösende Ereignisse herauskristallisieren lassen, wo wir sagen, gut, also das könnte auch tatsächlich einen Zusammenhang geben und ob es denn auch wirklich eben in der Biografie Hinweise darauf gibt, dass möglicherweise ein solcher, so eine Verarbeitungsstrategie an dieser Stelle Ursache ist für diese Beschwerden. Also nur weil es keine körperliche Ursache gibt, ist das noch lange nicht ein klassisches psychosomatisches Krankheitsbild, sondern man muss sich dann eben auch die Geschichte des Menschen anschauen und eben auch die sozialen Umstände, die auslösenden Ereignisse, passt das zueinander.
Was sind denn so Krankheitsbilder, klassische, sage ich jetzt mal, die in der psychosomatischen Medizin behandelt werden? Also als Sie es gerade so beschrieben haben, kam mir auch gerade bei diesen starken körperlichen Symptomen auch so die Panikstörung oder Panikattacken in den Sinn, weil das ja wirklich auch heftige körperliche Symptome hervorrufen kann. Da habe ich auch direkt gedacht, bis hin zur Todesangst ja wirklich, dass das ja auch heftigst ist, sich da auch vorzustellen, dass kommt jetzt wirklich von der Psyche. Ne? Also da wirklich, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ne, wie Sie schon gesagt haben, das wirklich auszuschließen zu 100%, da ist wirklich nichts Körperliches, damit man das für sich selber auch dann akzeptiert und dann wirklich da auch Umgangsformen mit finden kann. Ne? Genau, also das jetzt so als ein Beispiel, was mir jetzt gerade direkt in den Kopf gekommen ist, aber da gibt es bestimmt ganz, ganz viele.
Ja, also die Klassiker haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, diese sogenannten somatoformen Störungen, wo wir das körperliche Symptom haben, aber keine ausreichende Erklärung. Dann gehören natürlich die verschiedenen Formen von Essstörungen in unseren Bereich, weil es da ja auch sehr klassisch ist. Auf der einen Seite ist es die Psyche, die so ein Stück da reinführt und auf der anderen Seite hat es aber auch sehr gravierende körperliche Auswirkungen. Ja. Jede Form von Essstörung in der Regel, dann sind es auch durchaus die Angst- und Panikstörungen, wobei da schon wird schon die Schnittstelle eben zur Psychiatrie auch sehr deutlich. Aber bei uns ist es so, dass wir häufig eben da auch mit zu tun haben, durchaus ja auch bei Menschen, die dann möglicherweise tatsächlich irgendwann mal irgendein Ereignis hatten in ihrem Leben, also zum Beispiel auf dem Boden einer Herzerkrankung eine Panikstörung entwickeln oder Ängste um eine körperliche Erkrankung herum entwickeln. Und das Gleiche gilt eben natürlich auch für die depressiven Erkrankungen, die aber häufig eben dann wirklich auch so im Zusammenhang mit der körperlichen Erkrankung. Dann haben wir viel zu tun, auch so, ich sag mal, Gebiete wie jetzt eben die Psychoonkologie oder die Psychodiabetologie oder Kardiologie, also wo es auch ganz viel darum geht, mit dieser chronischen Erkrankung umzugehen und auch oft so bestimmte Prozesse zu unterstützen. Das ist ja nicht leicht für einen Menschen, wenn er vielleicht sogar als junger Mensch schon erfährt, ich muss jetzt mein Leben lang bestimmte Medikamente einnehmen, mein Leben sehr danach ausrichten, damit so fertig zu werden und das zu integrieren in den Alltag. Und auf eine gesunde Art und Weise damit umzugehen, ist ja nicht einfach. Und da bieten wir eben auch die entsprechenden Unterstützungen an.
Wenn wir uns jetzt mal wirklich so richtig die Praxis vorstellen, es gibt jemanden, der hat ein körperliches Symptom, man weiß nicht genau, woher das kommt, der oder diejenige hat vielleicht schon ganz viele Arztbesuche hinter sich, und landet dann im Endeffekt bei Ihnen, in der psychosomatischen Medizin. Wie sieht denn dann der Weg aus bis hin zur Diagnosestellung?
Also in der Regel ist das so, dass wir eben dann diese klinischen Interviews, nennen wir das, eben zur Diagnostik führen. Manchmal auch durchaus ergänzt eben durch eine Fragebogendiagnostik. Und dann, ja, 2-3 Gespräche in der Regel sind ausreichend, um da schon eine Klarheit zu bekommen. Das geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in diese Richtung oder eben auch nicht. Und dann wird eben gemeinsam überlegt mit den Patientinnen und Patienten, was könnte jetzt der Weg sein, wie könnten jetzt die ersten Schritte sein, um sich dem eben zu nähern. Manchmal ist es absolut sinnvoll, erstmal eine ambulante Therapie zu machen. Wir bieten zum Beispiel aber auch jetzt für diesen Bereich körperliche Symptome ohne Ursache auch eine Gruppe an, wo wir innerhalb von 10 Terminen erstmal überhaupt den Menschen die Chance geben, mal so eine Idee dafür zu entwickeln und mal so erste Erfahrungen damit auch zu machen und sich damit mal ein bisschen intensiver eben auseinanderzusetzen, auch mit anderen Betroffenen ja dann gemeinsam und ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was bedeutet das denn eigentlich. Oder ist es jetzt eben an der Stelle schon auch sinnvoll zu sagen, na, es wäre schon gut, man würde auch eine Krankenhausbehandlung machen, ob die dann eben tagesklinisch oder vollstationär von uns empfohlen wird, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, da sind wir wieder dabei, dass natürlich auch das soziale Umfeld eine Rolle spielt. Manchmal ist es gut, wenn die Menschen in diesem Umfeld bleiben und den Alltag sozusagen mit in die Klinik bringen, eher im tagesklinischen Rahmen und man das gemeinsam dann irgendwie angucken kann. Manchmal ist es besser, sie kommen da mal raus und sind tatsächlich, können sich mal ganz auf sich konzentrieren, ganz abhängig davon, wie so das Umfeld und die sozialen Belange gerade so sind. All diese Dinge fließen ein sozusagen in die Therapieempfehlung.
Okay. Und was gibt es dann für verschiedene konkrete Behandlungen, die dann angeboten werden?
Also wenn wir jetzt im ambulanten Bereich bleiben, dann sind es ja so die klassischen ambulanten Psychotherapien, tiefenpsychologisch, analytisch, also psychodynamisch orientiert oder verhaltenstherapeutisch orientiert. Und wenn wir in die Krankenhausbehandlung gehen, dann sind das in der Regel eben sogenannte psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlungen, was bedeutet, dass wir sehr viele verschiedene Therapiebausteine zusammenführen. Das ist eben dann nicht nur in Anführungsstrichen das darüber sprechen, sondern dann kommen eben auch ganz viele andere Verfahren zum Einsatz, die Kunsttherapie, die körperbezogene Psychotherapie, aber durchaus auch eben Bewegungstherapie, Entspannungsverfahren. Die Pflege ist sehr eng eingebunden in diese Gruppenangebote. Und es ist dann eben auch in der Regel eine Mischung aus Gruppe und Einzeltherapie. Und was ich persönlich für sehr, sehr wertvoll halte, weil es immer, also das, was wir so als Therapeutinnen, Therapeuten den Menschen sagen können, das ist das eine, aber das, was sie so erfahren und von anderen so mitbekommen und die Erfahrungen, die sie eben in der Gruppe machen können, ist nochmal eine ganz andere, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Viele haben zwar immer Angst vor der Gruppentherapie, aber die, weil sie sagen, dann muss ich das erzählen oder dann belaste ich mich vielleicht noch mehr mit den Problemen der anderen. Aber die meisten sagen doch am Ende, das, was mir am meisten geholfen hat, war die Gruppentherapie. Weil dieser Austausch und diese Rückmeldungen einfach so wertvoll sind.
Und können Sie da so irgendwas drüber sagen, wie lange bei Ihnen jetzt in der Klinik dann die Behandlung in der Regel aussieht oder ist das auch ganz unterschiedlich?
Ja, es ist ja schon relativ klar, wir behandeln eigentlich immer entweder 8 Wochen oder 12 Wochen, weil es natürlich klar ist, dass ich für so einen psychotherapeutischen Prozess, der braucht einfach seine Zeit. Und die meisten haben wenig Erfahrung, schon gar nicht eben mit diesen multimodalen Gruppen- und Einzelkonzepten, wissen gar nicht so richtig, was sie erwartet. Es gibt eine Menge Menschen, die sie neu kennenlernen müssen, auf die sie sich einstellen müssen, denen sie vertrauen müssen, sodass man einfach eine Zeit braucht, um anzukommen, bevor man dann so richtig in den Prozess einsteigen kann. Und wir wissen alle, wie lange das dauert, wenn wir uns vornehmen, irgendwas zu verändern. Und bis es dann wirklich greift, das dauert. Ja. Und insofern ist das schon wichtig, dem eben auch wirklich dann die entsprechende Zeit zu geben. Und manchmal ist es so, dass dann tatsächlich 6 bis 8 Wochen völlig ausreichend sind und wir dann gut eben in weiterhin ambulante Behandlung zum Beispiel geben können. Aber oft ist es eben durchaus auch wirklich sinnvoll, diese 12 Wochen zu haben, um wirklich gute Anfänge und Veränderungen erstmal auf den Weg zu bringen.
Okay. Wie sieht das aus bei somatoformen Erkrankungen? Also wie sind da so die Prognosen? Sehen Sie dann schon auch einige Patienten regelmäßig oder erneut wieder? Oder ist es schon so, dass viele Menschen dann wirklich auch rausgehen und je nachdem, wie sie dann auch in der Nachsorge irgendwie behandelt werden oder auch selber einen Umgang damit finden, da wirklich auch gut mit leben können, gut mit umgehen können oder die Beschwerden sogar auch komplett weggehen?
Also, weil Sie es aufgegriffen haben mit dem Begriff Gesundung, vielleicht auch noch mal so ein bisschen was zu unserem Krankheitsverständnis. Wir verstehen häufig die Symptome, mit denen die Menschen zu uns kommen, gar nicht so sehr als das Problem, sondern das ist eine Lösung. Das Symptom ist oft eine Lösung, der Versuch, eine Strategie mit einem Problem, das eben auf einer ganz anderen Ebene eigentlich ist, umzugehen und dafür in irgendeiner Weise einen Kanal zu finden. Und das zu verstehen, ist, da sehen wir eigentlich eben so unsere wichtigste Aufgabe. Okay. Und das heißt, es geht eben darum, mit der Psychotherapie das Problem auf einer anderen Ebene sozusagen zu lösen, so damit ich das Symptom nicht mehr brauche.
Okay.
Und dafür einen anderen Weg gefunden habe. Und es ist schon so, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Menschen, die bei uns einmal in Behandlung waren, dass wir die auch wiedersehen und dass sie wiederkommen. Sondern oft ist es so, dass tatsächlich ein psychosomatischer Krankenhausaufenthalt reicht, was nicht bedeutet, dass nicht die ambulante Begleitung dann weitergehen muss und dass dann eben bestenfalls direkt im Anschluss eben auch wirklich eine ambulante Therapie diesen Prozess weiter begleitet und darin weiter unterstützt. Natürlich kommt das vor, dass Menschen wiederkommen und auch durchaus ein zweiter Aufenthalt erforderlich wird, aber es ist nicht so ganz selbstverständlich.
Okay.
Und ja, Sie hatten noch gefragt, kann das ganz weggehen? Ja, es kann ganz weggehen. Wir sind immer schon zufrieden und versuchen das auch so als Ziel mit den Menschen auch zu erarbeiten, damit auch da nicht wieder die nächste Frustration kommt, dass wenn so während eines solchen Aufenthaltes schon mal viel verstanden wird und die Zusammenhänge spürbar und erfahrbar werden für die Menschen und sie sehen, ich kann das beeinflussen und wenn ich bestimmte Dinge mache oder wenn ich bestimmte Interaktionen übe, dann werden die Symptome tatsächlich weniger. Dann ist das für uns immer schon ein Riesenerfolg.
Ja.
Aber es ist durchaus auch wirklich möglich, auch solche Symptome oder auch solche Krankheitsbilder loszuwerden und gesündere Strategien zu entwickeln als das Symptom. Ja,
ja, das finde ich, haben Sie jetzt irgendwie sehr schön ausgedrückt. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, was es für besondere Herausforderungen jetzt auch in der Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen gibt. Also zum einen auch, dass man überhaupt wirklich erstmal findet, woher kommt das, dass die Menschen das selber auch annehmen, dass es lange dauern kann, wirklich bis es dann zu einer Diagnose kommt. Also das war so das, was Sie schon erwähnt hatten. Fällt Ihnen da noch etwas ein?
Also ich glaube, dass tatsächlich so eine der großen Herausforderungen sein kann, dass das ja die Abgrenzung zu diesen Themen, weil es oft Dinge sind, davon können Sie selber berichten, davon kann ich berichten, das habe ich, ne, je nachdem, in belastenden Situationen in meinem Leben vielleicht auch, dass dann ein bestimmtes Körpersymptom auftaucht. Und es ist so sehr, zum Teil einfach sehr nah dran, an uns Behandlern auch und wirklich klar zu sagen, okay, also da muss ich mich gut mit mir auseinandersetzen und muss es auch wirklich gut, wir müssen auch in unserer Ausbildung sehr viel Selbsterfahrung machen, um auch wirklich eben zu verstehen, was bringen wir vielleicht so an eigenen Themen mit, damit wir auch gut hingucken können und nicht vielleicht auch Dinge ausblenden müssen, weil sie uns doch zu ähnlich sind.
Ja.
Und wir dann da auch gar nicht so gut hingucken können bei den Patientinnen und Patienten. Und wir haben natürlich schon auch viel damit zu tun, wenn wir darüber sprechen. Es geht ganz viel darum, um Schwierigkeiten im Umgang mit Emotionen und diese Dinge auszuhalten. Dann bedeutet das für uns natürlich schon auch, dass wir da auch viel zu tragen haben. Und da gut, auf der einen Seite soll das ja auch bei uns ankommen und wollen wir das mittragen und beim Tragen ein Stück weit helfen. Aber auf der anderen Seite wollen wir es natürlich auch nicht alles mit nach Hause nehmen. Und da eben gut aufzupassen, dass wir da auch unsere Leichtigkeit nicht verlieren. Das ist, glaube ich, so eine der größten Herausforderungen, weil es uns oft ja doch auch wirklich sehr nahe kommt.
Ja, ja, das stimmt. Das ist irgendwie total nachvollziehbar. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, und zwar nochmal, wenn es jetzt quasi darum geht, sich in Behandlung zu begeben. Weil es ist ja wahrscheinlich gar nicht so häufig der Fall, dass jemand sozusagen direkt zu Ihnen kommt, sondern das wird ja über verschiedene Stellen dann erstmal gegangen sein. Und ist das da schon so, dass auch dafür erstmal Hausarzt, Hausärztin so die erste Anlaufstelle ist?
In der Regel sind ja die Hausärztinnen und Hausärzte sowieso drin, weil die sind eben diejenigen, also bei den körperlichen Symptomen sowieso, aber auch wenn wir jetzt eben über die Essstörungen sprechen oder auch über die Panikstörungen, wie Sie vorhin gesagt haben. Es ist ja oft erstmal so, dass wo die Menschen dann hingehen und irgendwie um Hilfe bitten.
Ja.
Und das ist auch das Häufigste, dass eben Hausärztinnen und Hausärzte uns die Patientinnen und Patienten schicken und die bitten, sich bei uns einmal vorzustellen und mal zu hören, wie wir das so einschätzen würden. Es sind aber auch häufig dann schon eher sehr spezialisierte Fachärzte, wo dann die Menschen zum Beispiel zum dritten oder vierten Mal dann sind oder eben der dritte oder vierte Kollege, Kollegin aus dem Fachbereich und niemand findet irgendwas, die dann eben den Vorschlag machen. Leider ist es manchmal auch so, und ich sage leider, weil es dann den Einstieg miteinander für uns, für die Patientin, nicht so leicht macht, dass sie wirklich geschickt werden. Und das heißt also, wenn sie sich jetzt nicht erstmal psychosomatisch vorstellen, dann machen wir keine weiteren Untersuchungen, weil die Kolleginnen und Kollegen vielleicht schon länger davon überzeugt sind, dass es in die Richtung gehen könnte, es den Menschen aber schwer fällt. Das ist dann manchmal schwierig, einen guten Zugang zueinander zu finden in solchen Situationen. Aber meist sind es doch wirklich die, also für uns sind es die Hausärzte und Hausärztinnen, weil denen einfach auffällt. Denen fällt auf, wenn jemand eben zunehmend Gewicht abnimmt, immer weniger wiegt und das langsam wirklich auch bedrohlich wird, vielleicht wie es aussieht. Mhm. Und die dann eben den Vorschlag machen, sich doch bei uns mal vorzustellen.
Okay. Was können denn jetzt Betroffene selber tun oder auch selber für sich tun, vielleicht selber was an der ganzen Situation, an den ganzen Umständen tun, wenn sie selber jetzt an einer psychosomatischen Erkrankung leiden?
Das ist ja tatsächlich genau das, was unser Gebiet so spannend macht, dass das ja individuell total unterschiedlich ist. Die einen, da geht es vielleicht tatsächlich darum, im äußeren Umfeld was zu verändern, aber das ist oft gar nicht so das Wesentliche, sondern das, was wir halt hoffen, mit den Patientinnen und Patienten zusammen zu erarbeiten, ist ja, wie sie für sich selber Strategien finden können, andere Lösungswege finden können, um damit vielleicht anders umgehen zu können, besser umgehen zu können. Die einen müssen vielleicht lernen, in Anführungsstrichen, sich besser abzugrenzen, auch mal Nein zu sagen, und mehr für sich selber zu sorgen. Die anderen müssen vielleicht eher den Kontakt suchen. Mhm. Da gibt es große Ängste vor sozialer Gemeinschaft und dabei fehlt es aber gleichzeitig so. Es ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das Beste, wenn man selber so für sich die Idee hat, naja, vielleicht ist es ja auch tatsächlich was Psychosomatisches, weil selber drauf kommen, worum könnte es denn gehen, wenn das so einfach wäre, dann würde man uns nicht brauchen. Aber dann wirklich sich zu trauen und mal durchaus ja vielleicht auch erstmal eine ambulante Psychotherapeutin oder Therapeuten aufzusuchen und zusammen zu überlegen. Es kann ja auch erstmal vielleicht ein ganz niederschwelliges Angebot sein, und sich da Rat zu holen und Unterstützung zu holen. Was brauche ich, wie viel brauche ich eigentlich? Es ist ja nicht unser Anliegen, jeden unbedingt sofort irgendwie in eine lange Therapie zu bringen. Manchmal reichen durchaus auch 2, 3 Ideen oder Denkanstöße, um auf einen anderen Weg zu kommen.
Würden Sie sagen, dass sich das Verständnis jetzt von psychosomatischen Erkrankungen, der psychosomatischen Medizin in den letzten Jahren verändert hat? Weil wenn ich über diese Frage so ein bisschen nachdenke, habe ich schon das Gefühl, dass sich das schon verändert hat, also sehr verändert hat. Wie ist da Ihr Empfinden?
Ja, doch, das glaube ich auch ganz sicher. Ich glaube auch wirklich so dieses, früher war es eher so, dass wenn man das so benannt hat, dann war so das Gefühl, jetzt sagen die auch noch, ich wäre verrückt. Mhm. Und dass das aber eben durchaus was ist, was einfach zusammengehört und auch einander beeinflussen kann, das Bewusstsein dafür und auch ein Stück weit schon die Akzeptanz ist, glaube ich, wirklich deutlich gewachsen. Mhm. Ja. Und das ist auch weiter so. Ich glaube, das ist eine ganz gute Entwicklung und das wird leichter, wobei eben natürlich die Stigmatisierung nicht ganz weg ist und schon viele auch davor immer noch große Angst haben und die auch zum Teil nicht unberechtigt ist, je nachdem, in welchem Umfeld mhm. sie sich bewegen. Und es ist eher so ein, wenn es jetzt nichts Körperliches ist und es ist dann schnell erledigt mit einer Operation oder einer Tablette, sondern es ist was Psychisches, dann dauert das ja jetzt ganz lange. Und dann eben auch entsprechend zum Beispiel im beruflichen Umfeld oder so durchaus auch Nachteile entstehen können. Das ist nicht ganz weg, aber es ist insgesamt alles viel, viel offener geworden und leichter geworden, da auch einen Zugang zu finden. Ja.
Finden Sie, dass es in Bezug auf psychosomatische Medizin Vorurteile gibt?
Ja, also prinzipiell auf jeden Fall. Ich glaube, dass schon es immer noch so ist, leider, dass in dem Augenblick, das merke ich ja selber auch, wenn ich gefragt werde, was mache ich denn? Und ich sage, psychosomatische Medizin. Sobald ich mit Psycho anfange, ist natürlich schon immer so die Idee, okay. Und dann haben sie so eine Idee davon, eben womit wir uns so beschäftigen und was so unser Thema ist und ja, vielleicht auch, dass wir ja auch alle ein bisschen komisch sind und so ganz weg ist das nicht. Aber, und ich glaube halt so, dass die größte Sorge ist eben, dass man dann als Patientin, Patient gleich in diese Ecke auch geschoben wird und ich glaube, es ist den wenigsten bewusst, dass wir da in der Tat eben für die drei genannten Bereiche sehr offen sind und diese Dinge alle gemeinsam eben uns sehr genau anschauen und gucken, so wo liegt jetzt vielleicht der Schwerpunkt und was macht den meisten Sinn, jetzt in den Fokus zu nehmen.
Okay. Was mir gerade noch eingefallen ist, und da würde mich jetzt Ihre Erfahrung damit interessieren, also das betrifft jetzt vielleicht auch gerade junge Menschen, die vielleicht mit bestimmten Beschwerden kommen, gibt es da manchmal auch vielleicht so eine kritische Äußerung, oder ja, also dass da zu schnell sozusagen auf eine psychische Ursache geschlossen wird. Also dass man zum Beispiel, dass jemand kommt, der stellt sich vor mit so Symptomen, wo man im ersten Moment vielleicht sagen würde, ja, das ist bestimmt stressbedingt. Und dann ist das für Betroffene manchmal auch zu schnell sozusagen, so ein in Anführungsstrichen Stempel. Ach ja, das kommt ja von der Psyche. Also erfahren Sie das auch so als Rückmeldung manchmal von Betroffenen?
Nee, das ist meine Erfahrung eher nicht, sondern da werden schon Symptome sehr, sehr ernst genommen ja. und auch doch wirklich genau untersucht. Ich sehe eher so ein bisschen das Problem, dass das dann oft so gesehen wird, so ach na ja, aber ist ja noch so jung und da wird schon ambulante Therapie erstmal reichen. Auch aus Angst, was auch nachvollziehbar ist, man möchte ja jetzt nicht so einen jungen Menschen, wenn das viel zu früh ist, gleich hat er seinen ersten Klinikaufenthalt so ungefähr in seiner Geschichte und das macht dann vieles im Leben später irgendwie schwieriger. Da sehe ich eher ein Problem, dass das oft, was dann die psychische Seite angeht, unter Umständen bagatellisiert wird. Und weil sie noch so jung sind, so nach dem Motto, wächst sich raus. Okay. Das ist ja Unsinn. Also ja. Da ist es ja oft wichtig, dann auch wirklich früh einzusteigen. Ja. Und da reicht dann auch oft eine kleine Unterstützung, um es eben auf einen anderen Weg zu bringen. Mhm. Während wenn es sich so chronifizieren kann, das Ganze einfach viel, viel schwieriger wird.
Ja, ja. Aber das finde ich schön, dass Sie das gerade auch nochmal wirklich so gesagt haben, dass das auch immer alles ernst genommen wird, dem nachgegangen wird, weil das finde ich auch gerade für junge Menschen nochmal wichtig, weil ich habe das schon ab und zu mal gehört, dass es so hieß, ja, ich war da irgendwie bei meinem Hausarzt oder bei meiner Hausärztin, ja, und dann hieß es irgendwie direkt, das kommt bestimmt vom Stress, aber eigentlich habe ich das Gefühl, das kommt nicht vom Stress und ich fühle mich nicht so richtig ernst genommen und ich hätte schon gerne, dass das vielleicht nochmal untersucht wird oder so, deswegen finde ich das sehr wichtig, dass Sie das gerade nochmal so ja, gesagt haben.
Also immer weiß ich auch nicht, es gibt natürlich auch die Fälle, wo es tatsächlich so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, gerade wenn vielleicht Menschen auch im Kontakt ein bisschen Schwierigkeiten haben. Und dann wird es schnell so nach dem Motto, ja, ist ja sowieso irgendwie immer ein bisschen komisch und dann wird es schon eher die Psyche sein. Das ist oft ein Problem, dass den Menschen schwerfällt, da so offen eben in die Interaktion zu gehen, dass sie dann schneller abgestempelt werden. Aber es ist nicht die Regel. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es immer so ist, dass es eben... Dann kommen manchmal schon auch Patientinnen und Patienten zu uns und wir fragen, ist denn dies gemacht worden, das gemacht worden, ist das untersucht worden und wir schicken sie dann unter Umständen auch wieder zurück und sagen, wir hätten aber gerne das Untersuchungsergebnis noch, bevor wir jetzt sagen, okay, es ist so.
Okay. Gibt es etwas, was Sie sich für die Zukunft wünschen, wie sich die psychosomatische Medizin dann noch weiterentwickeln könnte?
Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es eben ein, so ein bisschen sind wir schon auch immer noch so die Stiefkinder in der Medizin. Und wenn wir über das Thema ernst nehmen reden, dann werden wir auch nicht immer und überall so ganz ernst genommen mit dem und sind oft so eher so die letzte Adresse sozusagen auch innerhalb des Medizinsystems. Und das würde ich mir wünschen, dass es einfach selbstverständlicher wird, dass es Sinn macht, dass wir eben sehr früh präsent sind, gar nicht im Sinne der Therapie, sondern auch der Prävention. Und da früher eben einsteigen könnten und Prozesse begleiten könnten und da nochmal eine andere Präsenz bekommen würden und nicht, ich sag mal, die sprechende Medizin ist oft das, was dann so als erstes den Sparmaßnahmen zum Opfer fällt. Wir haben hier in Deutschland natürlich mit der bezahlten Psychotherapie ein super System, da wollen wir uns gar nicht beschweren, das ist schon wirklich toll. Aber an vielen Stellen sind es dann doch die, wo dann da so der erste, die Sparmechanismen dann greifen. Und ich würde mir tatsächlich noch mehr Präsenz der psychosomatischen Medizin innerhalb des Medizinsystems wünschen und mehr Selbstverständlichkeit. Ja.
Okay. Ja, ich bedanke mich erstmal bis hierhin für diesen fachlichen Input. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges und auch ein ganz spannendes Thema. Und ich habe jetzt wirklich auch nochmal viel gelernt, gerade auch so einfach in Abgrenzung auch als eigenes Fachgebiet, weil es ja doch nochmal auch eine andere Sichtweise hat und auch andere Ansätze. Wir fragen am Ende aber ja alle unsere Podcast-Gäste noch eine mehr private Frage. Und zwar, was tun Sie denn für Ihre seelische Gesundheit? Was tun Sie, was Ihnen gut tut?
Also für mich ist immer draußen sein in der Natur. Ich laufe gern, ich fahre gern Fahrrad und zum Abschalten fahre ich auch ganz gern Motorrad, um da wirklich mal so auf ganz andere Gedanken zu kommen. Also das sind so wichtige Faktoren und möglichst in netten, geselligen Runden zusammen sein und Dinge zusammen erleben. Das sind so meine wichtigsten Faktoren.
Ja. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie heute dabei waren. Es hat uns wirklich sehr gefreut. Und in der nächsten Folge von Redselig wird dann Bettina Busch mit David Floyd sprechen über ein auch sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar Musik und seelische Gesundheit. Und da werden wir auch eine kurze Hörprobe mal von einem Stück bekommen. Also seien Sie ganz gespannt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal bei Redselig.